Ja, guten Morgen miteinander. Ja, das Thema heute steht schon da, danke. Eine heilsame Kur. Und ich denke nicht an die Kur, wo man hinfährt, sondern ich denke an die Kur so im Sinn von Therapie, ja. Wollte mal ein deutsches Wort nehmen. Und zwar, tut sich hier was? Super. Ist also für mich heute ein Experiment auch. Manche Redner haben Probleme mit dem Präsenter. Ich will mal schauen, wie es mir damit geht. Ob das Problem an der Technik liegt oder einfach an der Einstellung. Ja, vielleicht erinnern sich manche, vor einigen Jahren hatten wir hier mal den Roald Amundsen vorn dran. Heute also ein Mediziner. Emil von Behring, 1874 bis 1917. Weiß jemand, was ihn berühmt gemacht hat? Nee? Ja, aber der Silas kannte seinen Namen und er wird mich korrigieren in allen medizinischen Fakten, die ich falsch sage. Also Emil von Behring war 1901 der erste Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin. Der erste Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin, ein Deutscher, für seine Arbeiten über die Serumtherapie und besonders für deren Anwendung gegen Diphtherie, mit denen er der medizinischen Wissenschaft neue Wege erschloss und einen neuen Weg gefunden hat im Kampf gegen Krankheit und Tod. Es geht um die Seuche, die Krankheit, die Diphtherie. Also damals kein Corona, Diphtherie. Und ja, die Symptome, das sind ja so Anfangssymptome, die da stehen, das sind nicht alle. So Angeschlagenheit, den Leuten geht's schlecht. Übelkeit, Schluckschmerzen und so weiter, Fieber, so geht die Diphtherie los. Und es war damals gewesen, dass also der Hals schwillt. Und die Leute haben keine Luft mehr bekommen in vielen Fällen. Und deswegen hatte ein Mediziner den Luftröhrenschnitt erfunden. Also man hat da so unter dem Kehlkopf da reingeschnitten, dass der Mensch noch atmen konnte und nicht erstickt ist. Aber die Krankheit blieb oft tödlich durch das Gift. Das sind nämlich Bakterien, die ein Gift erzeugen. Und dieses Gift tötet die Zellen ab. Ja. Und am Ende auch das Herz und die Nerven, das stirbt weg. Ne? Und so sind in Preußen von 1875 bis 87 im Durchschnitt jährlich etwa 45.000 Menschen gestorben an der Diphtherie. Jedes Jahr 45.000 Menschen dazu, das waren zu 98% Kinder und Jugendliche. Das war ein großes Leid zu dieser Zeit. Und Emil von Behring, wir haben also die Symptome, die solche Symptome, die bisherige Therapie mehr mit den Symptomen befasst. Ja? Also wenn einer erstickt, die Symptome. Und Dr. Behring und sein Team haben eine neue Methode erfunden. Sie haben nämlich ein Mittel gefunden, was direkt dieses Gift angreift. Ja? So wie wenn man einem Dieb die Handschellen anlegt, dann kann er nichts mehr stehlen. Ne? Und so ist es mit diesem Gift, wenn man dort etwas schafft, was dieses Gift bindet, neutralisiert, dann kann es nicht mehr wirken. Und Dr. Behring hat es also aus Pferdeblut gewonnen und das hat er seinen Patienten gespritzt. Und so eine hat man dann auch weiterentwickelt für andere Krankheiten. Und Therapien auf diese Art und Weise gibt es bis heute und Dr. Behring wurde ein Ehrentitel verliehen als Retter der Kinder. So nannte man ihn. Und damit konnten Leute, die dort infiziert waren, auch dauerhaft gerettet werden. Ja, die Geschichte ist mir eingefallen oder ist mir begegnet auf unserer Reise nach Marburg Anfang Januar. Und ich möchte es als ein Gleichnis bringen für den Bibeltext, den wir heute anschauen wollen. Auch dort geht es um eine Seuche. Das geht um Symptome. Und das geht um eine Fehlbehandlung, auch um eine Behandlung der Symptome, die nicht erfolgreich ist. Und es geht um die richtige Kur. So eine Symptome treten auf bei Leuten ohne Jesus. Ja, ich habe mich gefragt, tritt es auch in der Gemeinde? Tritt es auch auf bei mir? Und wie bekämpfe ich diese Symptome? Und ich habe festgestellt, wir sind versucht, diese Symptome zu bekämpfen und nicht die Ursache anzugehen. Und das ist, glaube ich, ziemlich leidvoll für alle Beteiligten. Und deswegen wollen wir das heute mal anschauen. Okay, ich lese im Römerbrief im Kapitel 1. Und dort ist die Kur. Ich fange mitten in dem Text an, den wir heute besprechen wollen. Das ist ein längerer Text und wir wollen schauen, dass wir dort Römer 1 im Vers 20. Oder 18 können wir schon anfangen. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschließung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Die Seuche, ich war so erstaunt, Paulus bezieht sich so stark auf das erste Gebot. Ja, da steht, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und sollst dir kein Bild machen. Und hier lesen wir im Vers 20, der unsichtbare Gott zeigt den Menschen seine Kraft und seine Göttlichkeit in der Schöpfung. Das können alle sehen. Es gibt keine Entschuldigung, dass es einer nicht sehen könnte. Und ja, ich denke, es ist kein Zufall, dass die Schöpfung auch heute so stark angezweifelt wird. Na, und das ist wie ein Kampf, dass Schöpfung nicht sein darf oder davon nicht gerettet werden soll, darf. Und ja, aber wir dürfen die Schöpfung anschauen. Wenn wir sehen, der Schöpfer wird überall sichtbar und deutlich, wenn wir dort hineinschauen, seine Größe und seine Herrlichkeit. Ich sehe eine Giraffe, den Hals und wie die gebaut ist, die Giraffe, und wie die den Kopf von oben nach unten bringt, ohne dass es ihr schwindelig wird. Wie groß ist Gott? Und ich sehe das Universum in einem Bereich von Galaxienhaufen bis hinunter zu Quarks. Viele Größenordnungen der Abmessung. Alles hat dieser wunderbare, große Gott gemacht. Ich kann sehen, an dieser Schöpfung kann ich den Schöpfer erkennen. Und Paulus schreibt, sie kannten Gott. Das ist eine Feststellung. Und wenn die Schrift sagt, sie kannten Gott, dann ja, nehmen wir das so als gegeben. Aber sie gaben Gott nicht die Ehre und keinen Dank. Und jetzt haben wir ein Aber im Vers 20 im zweiten Teil. Oder 21, sondern steht hier, sondern in ihren Überlegungen verfielen sie in Torheit und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Das sind eigentlich zweimal passiv schon, Auswirkungen, wie ihre Gedanken wurden verwirrt, zu nichts gemacht. Da steckt das Wort Nichtse drin. Das kennen wir im Alten Testament, werden die Götzen als Nichtse bezeichnet. Na? Also es wurden gemacht, dass ihre Gedanken, Diskussionen sinnlos wurden. Es ging um Nichtse, um diese Nichtsgötzen, und ihr dummes Herz, ihr törichtes Herz wurde verfinstert. Sie gaben sich als Weise aus und wurden zu Narren. Ich verstehe es hier schon als Folge dieser Gottesablehnung, die wir im Vers 20 gelesen haben. Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt oder vertauscht in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren. Die Herrlichkeit Gottes, die angeschaut, die verehrt werden sollte, so war es geplant, sie haben sie vertauscht gegen das Bild vergänglicher Menschen. Und genau dagegen steht das erste Gebot. Ich habe mir so überlegt, die Esther, wenn ich jetzt nicht meine Frau ehren würde, sondern würde vielleicht ein Foto machen von irgendwas, was sie getöpfert hat, ne? Und dann würde ich dieses Foto verehren. Das wäre völlig daneben. Ne? So ist es vielleicht, wenn der Mensch das Bild des Geschaffenen verehrt. Aber der Mensch braucht wohl einen Gott, irgendwas, was er verehren muss. Wenn nicht das Ewige, dann einen anderen. Etwas, worauf wir hoffen. Etwas, von dem wir uns das Gute, die Rettung erhoffen. Irgendwas muss es sein, es geht nicht ohne. Luther sagt, worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Die Frage ist, woran hängst du dein Herz, woran hänge ich mein Herz? Woran hänge ich mein Herz? Von wem erhoffe ich das Gute? Wo nehme ich Zuflucht in größter Not? Auf was verlasse ich mich? Und Luther bringt dann einige Dinge, die uns, glaube ich, auch nach 500 Jahren noch sehr bekannt vorkommen. Es geht um Mammon, Besitz, Einkommen, Wohlstand. Es geht um Menschen, Mammon, Menschen, andere und mich selbst. Ich verlasse mich auf Wissen, Leistung, Beziehungen oder drittes Magie, übersinnliche Tricks, Sterne, so irgendwie, dem ich vertraue. Oder es gibt Möglichkeiten, so Sehnsüchte werden Götter. Ja, ich denke dann immer an Anatevka, den Tevier dort, wenn ich einmal reich bin, da. Na, ihr kennt das. Möglichkeiten, so man verliert sich in den Sehnsüchten. Das sind die Dinge, die uns so umgeben, die wir uns erleben. Dinge, die den wahren Gott ersetzen. Luther nennt sie Abgötter auch, na, oder Götzen. Wir haben die Symptome im Detail. Ja, und ich stelle fest, wir sind sehr beschäftigt mit der Behandlung der Symptome. Also wir Christen versuchen so an vielen Stellen oder sind geneigt, so die Welt verbessern zu wollen. Na? Und unter dem Gesichtspunkt möchte ich das mal lesen. Na? Und es geht aber dann weiter im Vers 24 sind wir. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Ja, wenn nun Gott irgendwas dahin gegeben hat, können wir das verbessern, dass wir das heilen können? Er hat sie dahin gegeben, das taucht hier dreimal auf in diesen Versen, er hat sie dahin gegeben. Ja, und es kommt immer eine Begründung, Vers 23 die Begründung oder den Zustand und dann im Vers 24 das erste Mal, Gott hat sie dahin gegeben. Also sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht und sie verehren und danken Gott nicht, sondern mit den Bildern und Vorstellungen der sterblichen Menschen und Säugetieren und Schlangen. Und Gott hat sie dahin gegeben, Vers 24, in Lust, Begehrlichkeit untereinander ihre eigenen Körper zu missbrauchen und zu entwürdigen. In den Begierden ihrer Herzen die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. So, und dann haben wir den nächsten schon wieder, 25. Sie die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Und dann die Folge, Gott hat sie dahin gegeben. Und wir sehen die Symptome in schändliche Leidenschaft, denn ihre Frauen und haben den natürlichen Verkehr, den unnatürlichen verwandelt, ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen sind in ihren Wollust und einander brennt und so weiter und so fort. Ja, das haben Leute Ärger gekriegt, die darüber gesprochen haben. Ich denke, das ist nicht nötig, wenn man sich an den Text hält, ne? Und da steht einfach, es ist so. Und die Bibel beschreibt das so. Und ja, dann muss man das nicht, kann man das dabei auch belassen und kann das lesen, was hier steht. Das ist zurzeit nicht verboten, ne? Ja, Gott hat sie dahin gegeben. Und die Bibel sieht also, und sie beschreibt hier Homosexualität nicht als alternative Lebensform, sondern in diesem Text hier sehen wir, das ist also, wird es beschrieben als allgemeine Folge eines menschlichen Widerspruchs gegen Gott. So steht es hier, so können wir es lesen. Und wir können auch erkennen, diese Thematik ist kein modernes Phänomen unserer Zeit heute, sondern das war auch schon zur Zeit des Paulus aktuell, sonst hätte er das nicht aufgeschrieben. Und als drittes können wir feststellen, Paulus belässt es bei diesen zwei Versen. Und ich habe den Eindruck, er investiert an diesem Punkt keine weitere Mühe. Ja? Man regt sich nicht weiter auf, seine Schwerpunkte sind anders. Ich sage, er hält sich nicht fest an der Bekämpfung der Symptome. Das heißt nicht, dass es richtig wäre, aber er hat ein anderes Mittel. Weil sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, Vers 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, zum dritten Mal, in einem verworfenen Sinn. Und hier steht also dieser Faktum, der manchmal so aufregend ist, an der zweiten Stelle, nicht an der ersten und nicht an der schlussendlichen, sondern in der Mitte drin. Und an der dritten Stelle hier stehen ganz andere Dinge. Sie dahin zu geben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder. Ach, das ist vielleicht schwierig zu verstehen, ne? Ich lese mal nach einer anderen Übersetzung hier. Sie gereden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es so machen. Und das ist das, was uns manchmal so aufregt als Christen in unserer Welt, ne? Das ist das, was wir jeden Tag erleben. Paulus schreibt es hier so knallhart hin. Und ja, doch ist Paulus kein Weltverbesserer. Ja, belässt es dabei. Und den Abschnitt, den wir gelesen haben, der beginnt in Vers 18 mit einem Denn. Denn es kommt noch was davor. Alles das, was wir gelesen haben, ist für Paulus eine Begründung. Ja, es ist doch was faul im Staate Dänemark, können wir sagen, ne? Bei diesen Versen, was wir lasen. Also was tun? Weiß nicht, wie es euch geht, was uns nahe liegt, dass wir kritisieren, dass wir richten, dass wir verurteilen. Wo im Gespräch, in unseren Gesprächen miteinander, offen, hinter dem Rücken, in sozialen Medien, ja, vielleicht doch hier, von der Kanzel. Und wer macht das so? Die Gottlosen. Ja, aber ganz besonders auch wir Gläubigen, da wir ja so gut leben, ne? Wir sind ja anders. Und Habgier, Bosheit, Mord, Verleumdung hat ja bei uns keinen Platz. Und wir kennen ja das Gebot Gottes, wie Menschen leben sollen. Ich glaube, das ist eine Sache, die immer wieder zu beobachten ist. Und nun kommt aber der Hammer. Hat mich auch selbst getroffen, Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ja, jetzt habe ich versucht, mich vielleicht da irgendwie rauszuschlängeln. An wen schreibt Paulus das eigentlich? Ja, an wen schreibt das? Und dann habe ich nachgeguckt, an wen geht der Brief? 1, Vers 7. Er schreibt allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Also, er schreibt nicht an die Heiden und nicht an die Gottlosen. Der Brief geht an die Gemeinde. Du bist nicht zu entschuldigen, der du richtest. Jetzt wird es ernst für mich, ja. Es geht um mich. Es tut mir weh, wenn ich das lesen muss. Und ich denke dran, ja, wenn ich manchmal Dinge zu meinen Kindern sage, über meine Kinder sage, dann holt mich die Esther hin und wieder zurück und sagt, ey, du machst das doch auch so. Wisst nicht, ihr Eltern, ob euch das auch schon mal passiert ist. Mein Schwager sagte mal, ja, alle meine Sünden, die sind jetzt so kurz. So, schon ein paar Jahre her. Da du richtest, tust du dasselbe. Wie komme ich da raus? Möchte hier das Thema mal noch zum Abschluss bringen. Also die Behandlung der Symptome schlägt fehl. Na, ich begebe mich dort ins Verderben. Sehen wir hier einen Römerbrief. Richten ist eine Fehlbehandlung. Das Gift bleibt drin. Ja, ich versuche zwar vielleicht den Luftröhrenschnitt zu machen oder ich gebe ein appetitanregendes Mittel, wenn der Kranke nichts mehr essen will oder mache Wadenwickel, aber das Gift bleibt drin. Das ist nicht weg davon. Und es steckt eventuell auch in mir. Ne? Wir müssen das Gift unschädlich machen. Woher kommt meine Rettung? Wie geht das? Jetzt kommen wir hier auf die richtige Kur, auf die heilsame Kur, und das ist der letzte Punkt. Und dort lesen wir den Anfang mal noch. Es geht im Vers 15, möchte ich beginnen, Kapitel 1, Vers 15. Also, und Paulus schreibt, ich lese mal den ersten Vers sinngemäß, ich möchte auch euch, soweit ich das kann, möchte ich auch euch in Rom das Evangelium bringen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann kommt es denn, und der ganze Text, den wir heute gelesen haben schon. Wenn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung. Das wirkt jetzt vielleicht ein Stück komisch, ne? Wenn ich gelesen habe, diese ganze Not und diese ganze Sünde dieser Welt, denen wir so begegnen. Und Paulus nimmt es als Begründung dafür, er kommt mit dem Evangelium, er hat nichts weiter. Er sagt nicht, dann muss da ein bisschen besser werden und da ist auch ein bisschen schlecht und da auch, sondern er hat das Evangelium. Und er schämt sich dafür nicht, dass er nichts mehr in der Tasche hat, nichts weiter, bloß Evangelium, um zu retten. Gottes Kraft zur Rettung, jeden Glaubenden. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wenn ich mit Gottes Wort, mit Gottes Gebot konfrontiert werde, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich lehne Gottes Gebote ab. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Dann sage ich vielleicht, das ist unangemessen, nicht zeitgemäß. Dann sage ich auch, das ist Quatsch hier, was Paulus an die Römer schreibt. Sein Gesetz ist zu hart, kann man nicht mehr so sehen. Und Spurgeon schreibt dazu, wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, dann fand ich es einfach zu sündigen. Die zweite Möglichkeit wäre, ich nehme Gottes Gebote an. Und dann ist mein Ergebnis, ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe. Ich habe das vorhin festgestellt, für mich persönlich, was das Richten betrifft. Und was wir heute gelesen haben, und wenn ich da was finde, was andere machen und ich vielleicht nicht, dann macht mich das überhaupt nicht besser. Und das Ende von der ganzen Geschichte ist, dass ich sagen muss, oh Gott, hier stehe ich in meiner Schuld, es tut mir leid, Herr, vergib mir, sei mir gnädig. Und Gott gibt sein Versprechen dazu. Und es schreibt später davon, Römer 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, also Jesus Gott ist, in Römer 10, 9 bis 13, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Ja, also ich werde nicht gerecht dadurch, dass ich ein bisschen weniger oder anders sündige als der Mensch, der neben mir steht und der Gott nicht kennt, sondern dadurch, dass ich Jesus vertraue, dass ich an ihn glaube. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Es ist also Gottes Gnade, die eine Veränderung in unserem Leben anstößt. Ich lese noch einen weiteren Text aus Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, die Gnade, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Neue Genfer. Ja, also nicht Weltverbesserung, sondern das Evangelium. Gottes Gnade. Wenn ich erkenne, dass meine Schuld größer ist, als ich je gedacht habe, und dass Gottes Liebe größer ist, als ich je zu hoffen gewagt habe, weil er für mich seinen Sohn hat sterben lassen. Jesaja schreibt schon, wer hat denn unsere Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich die Macht des Herrn gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er, Christus, war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, ja, das hat mich erstaunt oder erfreut, dann das wieder hier zu finden, was auch unser Eingang war. Unsere Krankheit, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott bestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt, doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer, wegen meiner Schuld, ihn wegen unserer, meiner Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Ich habe also gesehen, wie hoffnungslos mein Fall ist. Aber gerade dafür litt Jesus Christus am Kreuz. Er ist auferstanden, damit ich heil werde. In ihm darf ich leben. Gott liebt mich. Er liebt dich in Christus Jesus mehr als wie ich, wie du dir das vorstellen kannst. Tja, wir sind am Schluss. Das Evangelium der Gnade durch Jesus Christus, das ist also das heilsame Serum gegen das Todesgift der Sünde, was durch unsere Welt geht. Und ja, nehmen wir es zu uns täglich, lebenslang, jeden Tag neu, dass wir drüber nachdenken, dass wir es nicht vergessen und geben wir es anderen weiter, mit denen wir zusammenkommen.